Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Wernig und in diesem Podcast versuche ich, aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen, so auch in der aktuellen Folge. Einmal mehr zu Gast ist Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie. Das Thema ist Iran. Der Grund für diese Folge und warum ich sie auch als Bonusfolge bezeichnet habe, ist, dass einerseits er so viel weiß und so viel zu sagen hat zu diesem Thema und andererseits, dass der Iran jetzt einmal mehr ganz zentral in den Medien ist, weil die USA so viel Druck ausüben auf den Iran, auf die Iran-Gespräche und eben nicht nur rhetorisch scharfe Geschütze auffahren, sondern auch militärisch in der Region sich so aufgestellt haben, so positioniert haben, dass sie sagen, das ist nicht nur Gerede, zur Not können diesem Gerede auch militärische Taten folgen. Und das ist der Grund, das ist der Anlass, dass ich diese Folge jetzt zusätzlich veröffentliche. Es ist gewissermaßen eine Bonusfolge. Ich habe eben gemerkt, da gibt es so viel zu sagen, da ist noch nicht alles gesagt. Und wenn ich schon so ein langes Gespräch aufgenommen habe, wäre es schade drum, nicht alle Bestandteile zu veröffentlichen. Und ein bisschen Kontext zur aktuellen Folge möchte ich euch auch bieten, nämlich mit drei Zitaten. Das erste ist von Donald Trump, angesprochen darauf, wie es jetzt hier bei den Iran-Gesprächen aussieht. Ton ab.
We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen.
Soweit der US-Präsident. Um euch ein bisschen mehr Kontext bzw. Inhalt zu liefern, möchte ich euch noch vorspielen die Antwort, die Marco Rubio in der Slowakei gegeben hat, bei seinem Besuch dort nach der Münchner Sicherheitskonferenz, als man ihn angesprochen hat auf die Möglichkeit von US-Militärschlägen gegen den Iran.
I'm not going to talk about attacks on Iran or anything of that nature because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now, we're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make political, geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try.
So, und als letztes, auch als zeitlich letztes, möchte ich euch noch vorspielen zwei Zitate aus einem Interview mit J.D. Vance, das er gestern gegeben hat, also am 18. Februar 2026. Da ging es einmal mehr um die US-Sichtweise auf den Iran, aber auch um die roten Linien des US-Präsidenten. Ton ab.
It's one of the most hostile and also one of the most irrational regimes in the world. You can't have people like that have the most dangerous weapon known to man. It would be awful for our security. It would be awful for the future of our children. That is the goal of the President of the United States, and he's got a lot of options and a lot of tools to make sure that doesn't happen. There are a lot of ways in which they endanger America's national security, but the most important way they could is if they acquired a nuclear weapon, and that is the red line the President of the United States has consistently set.
Kurz zur Klarstellung, ich habe hier zwei Zitate von J.D. Vance aneinandergereiht, also er hat das nicht so in einem durchgesagt, nicht, dass irgendwer glaubt oder behauptet, ich würde hier irgendetwas manipulieren oder manipulativ darstellen. Ihr findet das ganze Interview übrigens auch in den Shownotes, genauso auch wie die Zitate von Donald Trump und von Marco Rubio. Warum habe ich diese drei Zitate hier eingespielt? Weil sie eben zeigen, wie die USA über das iranische Regime denken. Aber ich möchte zusätzlich zur Regierung des Irans auch ein wenig mehr Kontext geben, eben zur Geschichte des Irans, zur Innenpolitik des Irans und zu dem Volk bzw. genau genommen den Völkern des Irans. Und deswegen hier der zweite Teil oder die Bonusfolge von meinem Gespräch mit Walter Posch von der Landesverteidigungsakademie. Ton ab! Ich möchte vielleicht kurz auf den Begriff der Nation kommen. Man sagt ja, die Iraner sind eines der nationalistischsten Völker in der Region, die gerne verweisen auf ihre lange Tradition, auf ihre lange zurückgehende Kultur. Jetzt habe ich aber gleichzeitig bei ihren Ausführungen ein bisschen das Gefühl gehabt, das Einende ist noch am ehesten die Armee, auf die man stolz ist, die diesen 8-jährigen Krieg durchlebt hat gegen den Irak, wo viele zu Helden geworden sind oder zu Märtyrern geworden sind, dass das am ehesten das einigende Element ist, weil gleichzeitig trotz des gemeinsamen Nationenbewusstseins die Klasse ja auch eine Rolle spielt. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Wohlhabende, weniger Wohlhabende, stärker Religiöse, weniger stark Religiöse, moderate, liberale, dann Leute im Ausland. Also gibt es da trotzdem drüber noch ein gemeinsames Nationenbewusstsein oder ist das mein westlicher Blick?
Also zunächst einmal gibt es ein sehr starkes Regionalbewusstsein. Der Iran ist ethnisch sehr divers. Wir weigern uns eigentlich von Minderheiten im Iran zu sprechen. Wir sprechen von Volksgruppen, weil bei Minderheiten ein falsches Bild projiziert wird. Wenn man alle Volksgruppen zusammenzählt, sind die über 50%. Und da haben wir noch nicht über die Sunniten gesprochen und so weiter. Also allein die verschiedenen Sprachen, wenn Sie in den letzten Wochen den Herrn Pezeshkian auf YouTube oder sonst wo verfolgt haben, dann fällt doch auf, wie sehr seine asere-türkische Muttersprache, wie oft er in der spricht. Es gibt auch jetzt durchs Internet zahlreiche, also noch viel mehr kurdische, Gilana, turkmenische, Baluchi Kanäle, also man diese und arabische Iraner und so weiter. Das ist eine Urangst, dass die ganzen Volksgruppen auseinandergehen. Tatsächlich gibt's, würde ich sagen, als Nationalismus ist es dann auch bei den Aseris und bei den Kurden am stärksten. Persisch hat aber immer eine Rolle als einigende Kultursprache gehabt. Es war für viele andere, den persischen verwandten Sprachen, die einzige Bildungs- und Literatursprache oder nicht unbedingt Literatursprache, aber vor allem Bildungs- und Verwaltungssprache. Mein verstorbener Lehrer Bert Fragner hat es immer als Alamroe Sabane Farsi oder die Persophonie bezeichnet, die weit darüber hinausgeht. Denken Sie, dass wir bosnische Dichter gehabt haben, die auf Persisch in Indien Karriere gemacht haben, weil sie so gute Dichter waren und so. Also das ist schon eine sehr, die erdrückt quasi die Lokalsprachen in gewisser Weise. Es war also selbstverständlich, dass die Leute bilingual sind. Ich habe Kollegen, die sind dreisprachig aufgewachsen mit Aseri, Türkisch, Kurdisch und Persisch eben. Und da ist die Frage, was ist jetzt die Muttersprache? Mir hat einmal ein Kind gesagt, ja, meine Muttersprache ist Türkisch, weil die Mama Türkisch redet und der Papa redet Persisch. Nämlich die Umgangssprache, die Rus-Marre, die sich wieder stark von der Hochsprache, dem Hochpersischen unterscheidet. Also wenn man da in die identitären Fragen oder die Fragen der Identitäten reinspringt und das nicht jahrelang gemacht hat, dann wird man sehr schnell sehr verrückt und es verändert sich mit jeder Generation. Also diese Identitätsfragen verschieben sich ja. Ich kenne Familien, wo die ältere Generation noch die A-Sprache dauernd gesprochen hat und nach dem Umzug nach Teheran umgesprungen ist auf hauptsächlich auf Persisch und so weiter. Das ist eines. Das andere ist Regionalismus. Die Regionen haben alle ein anderes Verhältnis zum Zentralstaat. Man hat versucht, irgendwie den regionalen Identitäten mit der Provinzgliederung beizukommen. Manchmal macht man Groß-Aserbaidschan, dann tut man den Aserbaidschan wieder schön zerstückeln hinein, tut den kurdischen West-Aserbaidschan weg und tut den Ost-Aserbaidschan mit Ardabil gegen Tebris ausspielen, weil die zwei Städte, das Bürgertum und der Basar der beiden Städte steht immer in permanenten Konkurrenz zueinander. Dann hat diese Provinzwertung natürlich auch, je nachdem, wie man die Provinzgrenzen nimmt, sind mehr Sunniten oder mehr Schiiten oder mehr Balutschen oder mehr von der Volksgruppe A, mehr von der Volksgruppe B drinnen. Dann ist es oft so, dass die Volkszählungen nicht stimmen, weil in manchen Gegenden die Leute sich einfach geweigert haben anzugeben, wie viele Frauen und Töchter sie haben. Das Hauptproblem ist aber, dass der Staat darauf aufgebaut wird, dass Erdölgeld allokiert wird und verteilt wird. Das heißt also, jeder Abgeordnete aus egal welcher Provinz muss irgendwas für die eigene Provinz tun oder für den eigenen Bezirk. Und dann kann es dann schon sein, dass ein Abgeordneter der Provinz oder eine Gruppe von Abgeordneten der Provinz sowieso das Problem haben, dass sie nicht zwei Spitäler bekommen und sich jetzt für eine Kreisstadt entscheiden müssen und dann bei der anderen die Stimmen schon und die Wiederwahl vergessen können und solche Sachen. Also das ist schon echte Politik, nur halt nicht nur eben auf Bezirksebene, Provinzebene. Oder dass sich dann nach Volksgruppen ein Kaukus bildet im Parlament, dass auf einmal alle Kurden einmal zusammentreten und sagen, ja, was wollen wir jetzt eigentlich? Zum Beispiel beim Bildungsfragen, beim Schulsystem. Das ist eines dieser Probleme, das der Iran als Staat nicht gelöst hat. Das war schon ein Problem in den 50er Jahren. Damals wollte General Rasmaran mehr Kompetenzen an die Provinzen auslagern, indem er gesagt hat, da habt ihr das Steuergeld, geht's damit sorgsam um und kümmert sich quasi um das, was ihr extra wollt, selber. Das hat der damalige Oppositionsführer Mohammad Mossadegh sehr massiv abgelehnt. Er hat gesagt, das ist der erste Schritt, den Iran aufzuteilen. Und Diese beiden Extrempositionen gibt es bis heute. Hassan Rouhani hat bis jetzt, also nicht er, sondern die Beamten in den Ministerien.
Wer ist das jetzt?
Hassan Rouhani war auch Präsident vom Iran, zweimal hintereinander, gilt als einer der Gemäßigten, war ein Kleriker. Er hat ein Papier ausarbeiten lassen, das auf die Vielfalt, auf die ethnische Vielfalt Irans eingegangen ist. Ist akademisch durchaus interessant, praktikabel war es nie, weil andere Gruppen sofort gesagt haben, na, das geht nicht, die Kinder müssen ab dem Volksschulalter Persisch lernen, ansonsten können die nie gescheit Persisch. Andere sagen, ja, aber in der Volksschule können es wenigstens Kurdisch oder ihre Heimatsprache, Lokalsprache lernen. Und die Realität eines vielsprachigen Landes wird da halt nirgendwo abgebildet. Also das ist durchaus oft, dass sich ja dann auch die Volksgruppengrenzen verschieben.
Darf ich kurz zwischenfragen, weil Sie jetzt Mossadegh gesagt haben, da ist für mich eine große Frage, die ich nie so ganz verstanden habe. 1953 Mossadegh gestürzt, aber der Schah war ja nie ganz weg. Wie geht sich das aus? Weil der Schah war ja 1953 auch an der Macht. Aber war er weniger an der Macht oder war er so gut wie weg de facto?
Das ist ein ganz anderes Thema. Und
ich also weiß, oder wir können es gerne später auch, aber es war jetzt ad hoc, weil ich das unbedingt fragen wollte und jetzt kurz Sorge hatte, dass ich es vielleicht vergessen, weil Sie seinen Namen gesagt haben.
Mohammed Mossadegh, das Erste, was man wissen muss, er kommt aus der Vorgängerdynastie, aus der Qajaren-Dynastie. War also hochadelig, wobei das jetzt im iranischen Kontext nicht unbedingt 1:1 auf unsere Verhältnisse zu übertragen ist. Aber es war jemand, der auf die Pahlavis runtergeschaut hat, wie sehr viele. Es waren sehr viele, nämlich Qajaren-Adelige, ich würde sagen, die spielen eine Rolle bis Ende der 60er Jahre, nach wie vor. Einmal grundsätzlich zum Verhältnis. Das Parlament war eine Notablenversammlung.
Also Eliten.
Ja, also die haben sich wählen lassen. Mossadegh stammt aus Ahmadabad. Welcher Bauer in Ahmadabad traut sich jemanden anderen als Mossadegh zu wählen? Seiner Gnaden, der Grundherr. Also das geht nicht. Das war eines der Probleme von Iran. Der Schah wollte modernisieren, er wollte schon ab 1946 modernisieren. Und was er vor allem wollte, war auch, dass er die Kommunisten los wird. Und da hat es dann mehrere Versuche. Mehrere wollten die Kommunisten loswerden. Und die Kommunisten waren aber die einzige wirklich organisierte Partei. Es hat den Versuch gegeben, unter dem Namen Demokratische Partei eine konservative Partei aufzubauen, die also moderat auch für die Modernisierung eintritt. Und es hat eine Bewegung gegeben, die sogenannten Melyun oder Nationalisten, bei denen man vermutet, dass sie schon während des Zweiten Weltkriegs mit dem Geheimdienst der Deutschen Kontakt hatten. Also wir teilweise können wir es nachweisen, die deutschen Spione kennen wir ja alle und so. Und die haben sich sozusagen als dritte Kraft mobilisiert, weil Ahmad Gawam, der damalige Premierminister, die Kommunisten in die Regierung genommen hat. Seine Demokraten waren zwar stark, aber man hat was Neues gesucht und es war eben unter Mossadegh die nationale Front. Dann, das war ein Sammelsurium von verschiedenster Parteien. Viele dieser Parteien waren so ein Mann betrieben mit einem Element, wenn ich an die Parteien von Mossadegh Bakoi und seine Anhänger denke, die haben dann so Schlägertrupps im Basar gehabt und dann hat es eine islamistische Terrorgruppe gegeben, die die Konkurrenz von Mossadegh erschossen hat, nämlich sein Vorgänger, im Premierminister, in Absprache mit den Leuten von Mossadegh und so weiter und die dann wieder aufgehängt worden sind. Es hat mehrere Probleme gegeben. Das eine war das inneriranische Kochen von darüber, in welche Richtung das Land gehen soll, mit der Angst des Schahs, der de facto entmachtet war. Es waren die starken Generale, es waren die starken Premierminister. Also die Leute haben ihn oft angeredet als Pesarak, Büblein und so weiter.
Den Schah.
Den Schah, ja. Also das war schon sehr schlimm zum Teil. Er war eingeschüchtert. Es hat 1949 einen Anschlag auf ihn gegeben, wo der Urheber wohl tatsächlich der Generalstabschef gewesen ist, der dann selber als Generalstabschef dann auch Premierminister geworden ist und so das Land leiten wollte. Der ist dann abgelöst worden von Mossadegh und der ist dann abgelöst worden von einem anderen General, der mit den Deutschen kollaboriert hat, nämlich General Zahedi. Und dann erst setzt sich der Schah langsam auch als politische Macht durch. Der Streit war immer, darf der Schah das Parlament auflösen oder nicht? Das wollte er. Dafür hat er 10 Jahre lang gekämpft mit sehr viel Geduld und mit relativ viel geschickt. Und das Zweite war, wer hat denn jetzt wirklich den Oberbefehl? Oberbefehl in dem Sinn nämlich, dass er nicht nur symbolisch das Oberhaupt ist und dann unterschreibt, wer Generalstabschef wird, wie es in einer konstitutionellen Monarchie vorgesehen ist, sondern weil er ja selber aus der Armee kommt. Er ist ja in der Armee aufgewachsen. Sein Vater war ja de facto Militärdiktator. Der hat nur den kaiserlichen Titel angenommen, damit es nicht gar so peinlich ausschaut. Er wollte dann die Generale selber einsetzen, inklusive den Chef des militärischen Nachrichtendienstes und den Chef des Generalstabs natürlich und die Divisionskommandanten. Und das war der Hauptstreit zwischen ihm und Mossadegh. Und dann hat es den großen Streit gegeben, der zwischen Iran und dem Rest der Welt war. Das war die Kontrolle über die Erdöleinnahmen. Da waren sich eigentlich alle iranischen Eliten einig, dass der Iran einen größeren Anteil haben muss und dass man es den Briten immer klar machen muss, dass das iranische Erdöl und Erdgas der iranischen Nation gehört. Da hat natürlich die internationale Erdölwirtschaft immer gesagt, ihr habt nicht genügend Ingenieure, ihr habt das nicht, ihr habt da. Aber egal, wo man hinschaut, man hat in den politischen Fraktionen immer gesagt, wir bauen die aus, deswegen schicken wir Leute ins Ausland, deswegen bauen wir die Universitäten aus. Und zwar beide Nachbarn Irans, wenn man jetzt Indien mit Pakistan als Nachbar Irans nimmt, damals noch erst spätes, haben sowohl die Briten als auch im Norden die Sowjets iranisches Öl und vor allem das Gas aus der Turkmenensteppe beansprucht. Das waren alles Kosten für die Besatzung. Also der Iran hat weder Krieg erklärt, noch war er aktiv, aber die Besatzungskosten der Briten und der Sowjets mussten von der iranischen Nation getragen werden, mussten der iranische Staat zahlen und die iranische Armee war dazu da, sicherzustellen, dass die Versorgung der Sowjetunion durch amerikanisches Kriegsgerät läuft.
Also man musste für die eigene Besatzung zahlen.
Ja, natürlich. Ja, das ist Weltpolitik. Das sind internationale Beziehungen. Schauen so aus. Und danach ging es darum, dass die Briten natürlich im Primatenmodell in Zugriff auf die südlichen Erdölfelder haben wollten, wo sie auch die lokalen Eliten kannten in Khuzestan und die Sowjets im Norden. Und in beiden Fällen auch unter der Drohung, dass die Sowjets nicht abziehen, wenn es zu einer gütlichen Lösung kommt. Und die Sowjets haben ja mit der Gründung der Republik Aserbaidschan und der autonomen Republik Kurdistan in Mahabad den Iranern gezeigt, wozu sie in der Lage seien. Und das musste wegverhandelt werden. Und dann hat man Konzessionen gemacht. Und diese Konzessionen waren aus Blick des Nationalismus schändlich. Da hat man gesagt, wir verhandeln aber jetzt noch, wir müssen, jede Regierung muss verpflichtet sein, die volle Kontrolle über die Bodenschätze zu erringen. Und das hat dann immer zu Reibungen geführt, weil immer die Regierungen gesagt haben, würden wir gern tun, aber wir können es nur nicht. Wir brauchen einen Kompromiss. Wir brauchen mehrere Kompromisse. Und die sehr gut organisierten Kommunisten haben natürlich das Thema sowjetische Kontrolle über iranische Bodenschätze sehr gut runtergespielt. Ich meine, wir haben ja auch in Zistersdorf jahrzehntelang noch an die Sowjets gezahlt mit den Erdölvorkommen. Das war im Iran immer auch so. Die Sowjets haben dann auch die lokalen Kommunisten benutzt und gesagt, schaut doch auf die bösen imperialistischen Briten, die das ganze Öl da den armen Iranern weglaufen und privatwirtschaftlich ist es auch noch organisiert. Zu Protesten gekommen in Abadan, dann sind die Iraner auch draufgekommen, dass die Briten eine illegale Leitung nach Basra gelegt haben, wo sie illegal iranisches Erdöl abgezapft haben und so weiter und so fort. Also da hat es also sehr viel Spannungen gegeben, aber die Regierungen haben immer gesagt, was sollen wir denn tun? Wir können eigentlich jetzt einmal nur den Prozentanteil, den wir bekommen, vergrößern. Und die radikale Position war immer, das hat zum Beispiel Ayatollah Khashoggi, aber dann auch Mossadegh vertreten, dass sie gesagt haben, nein, wir machen 0% für die Briten. Erstens einmal, weil das einer der Erbfeinde ist und zweitens, weil es uns gehört, die haben hier nichts zu sagen. Und extremistische Gruppen haben danach dafür Anschläge verübt und Anhänger vom Klerus haben dann, also vom politischen Klerus, der Großteil des Klerus war damals still, haben dann gesagt, nein, das gehört, das ist ein Bodenschatz, den uns Gott anvertraut hat, wir dürfen den nicht veräußern, weil wir dann eine Sünde tun würden. Das heißt, man hat also im Bereich des Nationalismus eine religiöse Sprache gefunden, warum man da in Konfrontation mit den Briten gehen muss. Und das ist dann unter Mossadegh so geworden, dass zuerst sein Vorgänger Premierminister Rasmara, der ehemalige Generalstabschef, der sehr selbstbewusst war, gesagt hat, Wir verhandeln jetzt einen neuen Deal mit den Briten aus und die Realität ist eben, dass wir nicht genügend Ingenieure haben und deswegen auch keine Pipelines legen können. Das brauchen wir noch. Sozusagen, wir verändern das Verhältnis, was die Briten jetzt machen an Investitionen, ist quasi Entwicklungshilfe und sozusagen ein Zurückgeben für die Kosten, die sie verursachen, einfach, dass sie da sind. Das war sozusagen seine nationalistische Interpretation. Mossadegh hätte das ja ähnlich auch so gesehen. Der hat aber dann gesagt, dann setzt er aber lieber auf die Amerikaner. Erstens wird man die Briten los und zweitens sind die Amerikaner die, die richtig Geld haben und richtig Technologie. Und den Amerikanern war das auch nicht so unrecht, weil die gedacht haben, wenn also die Briten draußen sind, ja, ich weiß jetzt nicht mehr die Quote, die Zeitung war das ja 70-30 zugunsten der Briten, die Aufteilung. Also die Amerikaner hätten mit 30-70 zufrieden sein können, weil sie haben es nicht so dringend gebraucht wie die Briten und der strategische Vorteil, irgendwo Kontrolle beim iranischen Erdöl zu haben, war ja offenbar auf der Hand. Das hat natürlich viele, vor allem auf britischer Seite, auch dazu geführt, dass man Mossadegh als erratisch und so weiter dargestellt hat. Und in der Tat war er das. Er war sehr exzentrisch, er hat sich selber viel Feinde gemacht im eigenen Bereich. Und er hat gedacht, er zieht da sozusagen die Amerikaner über den Tisch und droht ein bisschen mit den Kommunisten. Die Kommunisten waren zwar verboten, aber alle ihre Organisationen waren da. Es gibt ganze Bücher von Memoiren ehemaliger iranischer Geheimdienstoffiziere, die sagen, ja, das wissen wir genau. Das waren diese kommunistischen Gruppen, die haben das Propagandamaterial aus Paris gekommen und wir wissen schon, das ist in dieses Theater nach Teheran gekommen und dann ist es über die Untergrund. Also die waren relativ gut aufgeklärt. Was Mossadegh halt unterschätzt hat, war die Bedeutung, die das in der McCarthy-Zeit für die Amerikaner gehabt hat, dass er so getan hat, also er war ja alles andere als ein Kommunist, dass man eigentlich eine kommunistische Option hat oder dass er jetzt auch mit den Kommunisten in Partnerschaft gehen könnte oder mit Kandidaten, die von der KP unterstützt werden, also von der Tudeh-Partei, gegen seine Konkurrenten innerhalb der Nationalen Front und in anderen Gruppen. Der Bruch war aber wirklich innerhalb des eigenen Systems. Es haben sich die eigenen Leute gegengestellt und es ist ja Mossadegh ein paar Mal zurückgetreten, es hat der Schah dann Angst gehabt, dass ein anderer General, nämlich Arianeau, putschen wird. Also die Generäle waren wieder im Putschmodus. Der eine ist ja gerade erschossen gewesen. Diese Gruppe, die Fedayeen-e Islam, hat weiterhin im Untergrund ihr Unwesen getrieben und gedroht, sie bringen noch ein paar Leute weiter um. Und dann haben sie den Stellvertreter von Mossadegh schwer verletzt. Die Memoiren von diesen Leuten sind alle öffentlich zugänglich, also auch von den Attentätern und die beschreiben das genau im Detail. Es sind nur wenige im Westen, die das lesen. Und das Spannende war ja dann, dass Mossadegh sich selbst hineinmanövriert hat und eigentlich über seine eigenen Leute gestolpert ist und über einen geschickten Schachzug des Shah, der sich einmal aus dem Spiel rausgenommen hat. Das heißt, die ganzen Machtzentren und Gruppen haben sich gegenseitig zerfleischt. Er hat nur den Absetzungsbefehl für Mossadegh unterschrieben. Warum? Er hat es ja für mehrere schon machen müssen. Er hatte auch selber relativ damals noch wenig Macht gehabt. Und streng genommen wäre das eine Maßnahme gewesen, wo Mossadegh ihm abgesetzt wird und ein neuer Premierminister und das wäre dann General Saadi gewesen. Aber dazwischen haben sich die verschiedenen Gruppen in der Armee zerfleischt. Und die Amerikaner haben das international so dargestellt, dass Mossadegh und die Briten, dass Mossadegh die kommunistische Gefahr schlechthin wäre. Die Tudeh-Partei hat gedacht, dass sie jetzt Morgenluft haben, haben ihre Leute auf die Straße geschickt. Es ist unter der Mossadegh-Zeit ist es zu zahlreichen Massenprotesten gekommen zwischen rechts und links mit vielen Toten. Mit weit über 100 Toten, also da haben sich die Anhänger der verschiedenen Richtungen, wo man das Politische vom Kriminellen nicht mehr unterscheiden kann, bei jeder riesigen Protestaktion haben sich auch Kriminelle angeschlossen, die Geschäfte geplündert haben und so weiter. Da ist sehr viel los gewesen und da hat zum ersten Mal auch der Klerus gewisse Richtungen unterstützt und in dem Fall war es dann gegen Mossadegh. General Saadi normalisiert dann, weiß aber, der ursprünglich ein Anhänger Mossadeghs war, da war sehr viel Persönliches dabei, sehr viel persönliche Kränkung. Mossadegh hat ihn nicht zum Generalstabschef gemacht und er wäre so gern geworden. Dann ist er zur Opposition gegangen und so weiter. Die Briten und die Amerikaner sind ja bis heute überzeugt, dass es ihre Gruppen waren, die draußen waren, die letztendlich Mossadegh gestürzt haben. Die Kommunisten sagen, ja, das waren die Briten und die CIA und die haben eine Operation gehabt. Aber in Wirklichkeit waren es inneriranische Spannungen, die Mossadegh gestürzt haben. Und man hat dann auch aus praktischen Gründen das Narrativ, das die 2DE-Partei verbreitet hat, der wäre ja eigentlich ganz gut gewesen, Klammer auf, als alter Präsident oder Premierminister einer Volksfrontregierung, die wir kontrollieren, Klammer zu. So war die Logik der 2DE. Und für alle anderen Nationalisten, die dann keine glaubwürdige Person mehr gehabt haben, die die iranischen nationalistischen Strömungen vertreten könnte, war das auch die bessere Lesart, dass man sagt, wir hätten sie als Iraner geschafft, aber diese bösen Imperialisten haben da interveniert. Das ist sozusagen die Leser, die, glaube ich, die meisten Iraner vertreten. Also da war der CIA. Das führt aber auch dazu, dass im angelsächsischen Diskurs die Überzeugung da ist, die CIA kann man einfach hergehen und dann einsetzen, absetzen und putschen und so weiter. Man überschätzt sich total und man sieht viele Dynamiken nicht. Der Schah hingegen hat seine Leute besser gekannt. Das Erste, was er nach der Konsolidierung gemacht hat, war, er hat General Zahedi abgesetzt und als Botschafter nach Genf geschickt, einfach um sicherzustellen, dass es einen neuen Premierminister geben, auch wieder einen aus der alten Riege, aus den alten Aristokraten. Und er hat zwei Putschversuche überlebt. 58 den Putschversuch von General Mohammad Wali Karani und das Jahr darauf von Temur Bakhtiar. Und diese Putschversuche waren extrem wichtig, weil unter Mossadegh wollte ja im Sicherheitsapparat mehr kontrollieren. Und er hat dann gesagt, wie schaut ein moderner Geheimdienst aus? Ein moderner Geheimdienst macht strategische Analysen und ist beim Premierminister und nicht irgendwo beim Militär. Das war der Gedanke Mossadeghs. Und dann hat er die Informations- und Sicherheitsorganisation, die Staatsinformations- und Sicherheitsorganisation gegründet, quasi eine Art Stasi, SAVAK genannt, Sazemane Etelord va Amniyate Keshwar. Amniyate Keshwar ist der Ausdruck, der heißt Staatssicherheit. Ist auch so aufzufassen wie, und da sind zuerst einmal die Leute vom militärischen Geheimdienst gekommen, mussten aber die Uniformen ausziehen. Also ein Teil hat der Generalstab weitergemacht. Bei der Leitefunktion waren alles Generalstabsoffiziere. Und dann hat man auch Zivile aufgebaut und hat es auf, glaube ich, 8 Hauptabteilungen aufgebaut und verschiedene Unterabteilungen. Und das ist dann einer der berüchtigsten und effizientesten Geheimdienste der Region geworden. Nur, die Idee war von Mossadegh, deswegen waren die alle formal beim Premierminister. Als der Schah dann die Macht hatte, hat er das so belassen. Nur war das dann logisch, dass er erstens einen zweiten Befehlshierarchie eingeführt hat, direkt zu ihm, mit Abschrift an den Premierminister, beziehungsweise die weniger wichtigen Sachen soll das Büro des Premierministers vorher kontrollieren. Aber da drin waren ja dann die extra eingeschworenen Offiziere, die extra von Schah eingeschworen waren, nicht auf die Verfassung oder auf den Staat. Und er hat dann natürlich ein Interesse gehabt, einen schwachen Premierminister zu haben, der sich nicht in diese Staatssicherheitsaffären einmischt. Das ist dort verortet, die Leute haben das, aber das ist alles direkt ins Büro von Schah gegangen. Das war also eben genau das nicht, was Mossadegh wollte. Mohammad Wali Karani war Chef des G2-Apparates, das ist der militärische Aufklärungs- und Abwehrdienst und hat dann gehofft, dass er Chef des neuen Geheimdienstes wird. Als er das nicht geworden ist, hat er herum experimentiert, hat Malkontenten gesammelt überall. Es war noch die Zeit der letzten großen Nomadenkonföderationen, die bewaffnet waren. Die haben zwar dreimal ihre Waffen abgeliefert, aber eben nur die alten und alles, was sie an gutem Zeug aus dem Zweiten Weltkrieg hatten, Maschinengewehre vor allem, haben sie sich behalten. Das war da irgendwo im Land verstreut, in irgendwelchen Nomadenlagern tief vergraben. Das war der erste, den hat er dann kaltgestellt. Und der zweite, Temur Bakhtiar, war der erste Chef des SAVAK. Selber, es war Bakhtiar, natürlich, wie der Name sagt, er war nicht nur Bakhtiar, er war auch der Chef des ganzen Stammes. Das ist eigentlich eine Volksgruppe von 1 Million Leuten mehr.
Was heißt, wie der Name sagt?
Ja, Bakhtiar. Das ist eine Volksgruppe im Iran, die Bakhtiari. Es gibt auch eine Provinz, die heißt so Chahar Mahal Bakhtiar. Bakhtiari, Entschuldigung. Und Timur Khan Bakhtiar wird dann erst 68 erschossen in Bagdad. Aber er stellt eine Herausforderung dar, vor allem weil man befürchtet hat, dass er mit den letzten nomadischen Kräften, die es im Land noch gibt, wirklich Unruhe stiften kann. Und das hat dann im Jahr 63 zu dieser zu schweren Unruhen in Teheran gekommen, wo schon Khomeini mit einer stehenden Organisation, mit einer Föderation der islamischen Vereine, so hieß es nämlich Mu'talefeye Hay'at-Khoya Islami, also Föderation islamischer Vereine, die also die Bazars organisiert haben, mit der Predigerorganisation, wirklich gegen den Schah agitiert hatte. Und es zu schweren Unruhen gekommen ist und gleichzeitig in Zentralpersien, in der Persis selber, also in der Provinz Fars, die türkischen Kaschgoi unruhig werden und aus dem Zentralraum Teheran Eliteeinheiten in die Provinz weit weggeschickt werden müssen, wodurch dann diese Krise sehr groß war. Und was wir jetzt halt immer mehr sehen, ist, dass im Rückblick und in der Auswertung der Quellen, dass es damals erstes Mal schon eine Zusammenarbeit gegeben hat zwischen unzufriedenen Generalen, unzufriedenen bewaffneten Elementen und hohen Klerikern. In dem Fall war das Ayatollah Milani, der offensichtlich einen eigenen Putschversuch mit unternommen hat und dann eben die Hauptfigur dann später Ayatollah Khomeini, den man dann in Hausarrest setzt, ins Ausland schickt und so weiter. Und bei Khomeini ist eines auffallend, ich glaube, das Hauptproblem bei ihm war, dass er so gewaltig unterschätzt worden ist vom Sicherheitsapparat und vom Schah, weil er einen Bruder, also er hatte mehrere Brüder, aber einer der berühmte, der Passandide, war ja auch Ayatollah, aber er hat noch einen Bruder gehabt, einen gewissen Herrn Handy. Also die drei Brüder haben alle einen unterschiedlichen Familiennamen, in der Zeit war das möglich. Und dieser Handy war Anwalt in Teheran und absolut kein Islamist, alles andere. Und der hat einen sehr guten Freund gehabt und das war der Nachfolger von Timur Bakhtiar, General Hassane Pakravan, der Chef des SAVAK, des Geheimdienstes. Also die Logik war, ja, der General Pakravan hat ja einen Kontakt zu Khomeini, den werden wir schon irgendwie einfangen. Letztendlich ist es doch ein Kleriker. Was will er denn machen? Er will jetzt das Erbe von Großayatollah Borucherdi antreten. Sozusagen der Job des obersten Schiitenchefs Irans ist offen. Dann redet der Schah natürlich mit, wer das jetzt wird. Und da müssen wir uns das halt jetzt ausschnapsen. Quasi war die Logik und den haben wir schon unter Kontrolle. Hatten sie dann nicht natürlich unter Kontrolle. Aber in der kritischen Phase war der iranische Sicherheitsapparat eben dann so selbstsicher, dass sie Khomeini gewähren ließen und dann war es zu spät. Und es war schon 10 Jahre vor dem Sturz des Schahs, deutlich zu spät.
Wir romantisieren den Schah im Westen ja sehr gerne. Sie kennen das ja sicher, diese Fotos. Wir als allgemeine Bevölkerung, die weniger vom Iran weiß als Sie. Sie kennen vielleicht diese Bilder, die in Medien zirkuliert werden, dass die Frauen ohne Kopftuch unterwegs sein konnten, in Röcken und dass es so westlich war. Aber man blendet da ja aus ein bisschen, dass das nicht den ganzen Iran abgebildet hat.
Ja, natürlich blendet man aus. Also die große Modernisierung kommt in einer sehr brutalen Art und Weise in den 80er Jahren, also in unseren 80er, in den 1360er Jahren während des Krieges. Sie haben in den 70er Jahren noch Kleinstädte im Iran, die mit Lehmmauern umgeben waren, wo Mädchen und Buben getrennt in die Schule gefahren worden sind. Also diesen Modernisierungsstress für diesen sehr strengen Teil der Bevölkerung, für denen das Wort der Ayatollahs Gesetz ist. Da gibt es diesen Spruch, das ist kein Problem, wenn die Mädchen ohne Kopf durchgehen, nur nicht meine Schwester. Also diese Art dann der Stress mit dem Ölboom, Modernisierung, während also die Modernisierung, die unter Reza Khan und in der ersten Phase von Mohammad Reza Pahlavi begonnen hat.
Also den ersten beiden Schahs?
Ja, den letzten beiden, könnte man sagen.
Den ersten beiden. Es waren ja zwei, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, es sind aber die letzten Schahs. Bis jetzt gibt es keine neuen mehr.
Mhm. Aber es waren auch die ersten beiden in dieser Form, oder habe ich das falsch verstanden?
Die Pahlavi-Dynastie, ja, die beiden Pahlavi schon. Davor waren ja die Qajar und davor die Sand und davor, ja, die wichtigsten waren natürlich die Safaviden. Aber ich sage das jetzt, weil durch die Geschichte mit den Thronprätendenten man jetzt alle möglichen anderen Dynastien ausgegraben hat, einen Qajar-Prinz, der genauso legitimen Anspruch hat, Karakoyanlu, das ist die Nachfahren der türkischen Karakoyanlu, die über Ostanatolien und West-Iran und fast den ganzen Iran regiert haben. Da gibt es einen Nachfahren, der noch in Indien lebt. Dann gibt es noch irgendwelche Safaviden-Abspaltungen, die alle irgendwie einen Anspruch auf den Thron hätten. Ich glaube, es gibt sogar noch Nachfahren von Nader Shah, der den Pfauenthron aus Indien stibitzt hat und nach Teheran gebracht, also in den Iran gebracht hat. Wie dem auch sei, die erste Phase der Modernisierung ging ja zwar auch mit sehr viel Stress, aber es war in einer anderen Zeit. Es war eindeutig auch der Klerus im Rückzug und es gelang tatsächlich, in Teheran sieht man es ganz deutlich, zwei moderne neue Klassen aufzubauen, eine auf der administrativen und eine auf der technokratischen Ebene, mit einer neuen Bourgeoisie. Die französischen Kollegen Bernard Durkart und Farhad Khosrowshahr sprechen von einer Bourgeoisie pétrolière, von einer Erdölbourgeoisie, der man die Technokraten und die Verwaltungsleute hinzurechnen muss, die das in moderne Staat gebraucht hat. Und da war es natürlich sehr modern. Also im Jahr 1972 hat Nord-Teheran mit seinen tollen Cadillacs sicherlich und seiner coolen Musik, der psychedelischen persischen Popmusik, die ganz spannende Sachen hervorgebracht hat, hat sicherlich westlicher ausgeschaut als, sagen wir mal, Grinzing. Also da wäre Grinzing das eher exotischer, wenn man Los Angeles, das damalige Los Angeles, wo Autofahren noch Spaß gemacht hat, genommen hat. Und so muss man sich dieses Nord-Teheran vorstellen. Und dann kommt dieser Block um den Bazar herum, wo die Uhren einfach anders ticken. Und wie groß der Unterschied ist, in den 50er Jahren schon ist es den Leuten aufgefallen, islamistische Zeitung hat einmal gesagt, ja, oben ist Najestan, das sind die Dreckigen und die moralisch Minderwertigen zu Hause, und wir herunten ist Pakistan, was jetzt sich durch Evidenzen nicht decken lässt, weil drunten hat es die Prostitution, die offene Prostitution gegeben, Drogen, da hat es das Lumpenproletariat, das in Gangsterbänden organisiert war, gegeben, das es übrigens bis heute gibt. Und die aber zum Teil sehr erfolgsfröm waren. Also da hat es die Strizes gegeben, die gesagt haben, ja, aber im Ramadan und im Muharram, den heiligen schiitischen Fasten- und Trauermonaten, bringen wir hier niemanden um, deswegen sind wir gute Moslems. Das gibt es also in kriminellen Kreisen aus der muslimischen Welt relativ oft. Ja, im Ramadan stehlen wir ja nicht. Oder wir stehlen nur bei Ungläubigen und solche Sachen. Das gibt es ja weit verbreitet. Aber wir haben diese Spannungen gehabt und jede Seite musste schauen, dass dieses Unruhepotenzial, das da vor allem im Süden, aber es gibt in jeder Stadt so ein ähnliches Potenzial, wie man mit denen umgeht. Und diese Modernisierung, die brutale Modernisierung war in den 80er Jahren, wo dann auch viel von diesen Standesschranken fallen, Schichten sinken ab, verarmen, andere als Neureiche steigen auf. Es gibt Fälle ganz früh bei der Revolution, wo tolle Villen dann von den Allerärmsten übernommen werden, oft mit dem ganzen Interieur und so weiter. Das Ganze pendelt sich dann aus, man sieht das in der Verschiebung der Sprache. Also der Dialekt der Teheraner Südstadt gilt als sehr vulgär und die Ausdrucksweise des Nordens war immer sehr gewählt und höflich, weil eben die Leute in der hohen Bürokratie arbeiten. Das verändert sich alles, unter anderem auch, weil die Sicherheitskräfte mit Leuten, zuverlässigen Leuten aus dem Süden genommen werden, weil oft ungelernte Kräfte aufgenommen worden sind, vor allem in der ersten Phase der Revolution, um sozusagen öffentliche Sicherheit festzustellen. Und dieses ganze Drama, das sich damals abgespielt hat, da gibt es einen sehr guten Film drüber, der heißt Sakoshi, also das Töten von Hunden eigentlich, wenn man tollwütige Hunde erschlägt, wo also das ganze Pandemonium von Leuten, die versuchen, ihren Reichtum zu retten und sich gegenseitig verraten, in dieser Revolutionszeit oder unmittelbar Mauer nach der Kriegszeit gebracht werden. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, er ist mir jetzt gerade eingefallen, sonst hätte ich mehr vorbereitet und Ihnen den Regisseur noch, ich glaube es war Herr Besoy, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ich werde ihn in die Shownotes packen, das klingt nach einer interessanten Empfehlung zum
das
Thema Iran.
Das ist ein wirklich toller Film, es ist sehr traurig natürlich, aber es zeigt auch diese Stimmung, dieses Bedrückende, was das eigentlich heißt, wenn irgendwo 1000 Kilometer weiter der Krieg läuft und hier die Revolution von Spitzeln, von Informanten, wie Freunde sich verraten, um ihren Wohlstand, um Geld sicherzustellen. Also das ist eine sehr schlimme Geschichte sozusagen. Und was wir dann weiter gesehen haben, ist, dass die Pahlavi-Zeit zum Schluss auf der technokratischen Ebene sicherlich weiter war als der politische Diskurs im Land. Die Vorstellungen, die Pahlavis auch der Schah selber und vor allem danach seine Gattin gehabt haben, über die Entwicklung des Landes mit einem klaren Plan bis zum und er war ja ausgebildet vom Militär, das heißt, er hat mit Ablaufplänen, mit Deadlines arbeiten können. Bis zum so und so vielten Jahr brauchen wir und kriegen wir fix die gesamten Erdöleinnahmen. Wir brauchen so und so viele neue Technologiestudenten. Wir müssen ein Atomprogramm initiieren. Wir müssen das beginnen. Das ist die Technologie der Zukunft. Bitte, wir reden von den Mitte der 70er Jahren. Wenn man jetzt von einigen obskuren Gegenden absieht, hat überall auf der Welt galt Nuklearenergie als die modernste überhaupt. Also der Anschluss, der technologische Anschluss an Europa, an die entwickelten Staaten. Es gibt noch Unterentwicklung, aber er als Shah hat den uralten Großgrundbesitz zerschlagen. Also die Stammesfürsten, denen gehören die Leute nicht mehr. Die sind jetzt quasi befreit. Mit allen Folgen. Die Familien genießen noch ein Recht, aber die Eigentumsrechte sind zum Teil wirklich auf die Bauern übergegangen. Dass das erfolgreich war, das zeigt die Reaktion des revolutionären Klerus und der Khomeini, die sagen, ja, diese Reformen sind nicht so schlecht. Das Problem ist nur, der Schah macht Punkte. Und wenn ihm das gelingt, er gibt einen wütenden Brief von Ayatollah Khomeini an Ayatollah Khansari, wo er sagt, ja natürlich darf nicht enteignet werden im Islam, weil Privateigentum heilig ist. Aber wenn wir das jetzt offen sagen, erstens einmal ist Stammesland ja nicht dieselbe Art von Privatbesitz wie echter Privatbesitz. Vor allem die Stammesgebiete und der Großgrundbesitz waren ja theoretisch nicht der Besitz einer Familie, praktisch dann schon. Aber wenn wir, Khomeini sagt dann, wenn wir uns da jetzt gegen den Schah stellen, in dieser Angelegenheit und das kritisieren, dann stellen sich die Kleinbauern gegen uns und auf die können wir nicht verzichten. Und Khomeini schafft es dann, den Diskurs so zu verschieben, dass er seine Prediger anweist, nur von Gerechtigkeit ganz allgemein zu sprechen und sich nicht für oder gegen die Reformen auszusprechen. Wieder einer der Tricks von Khomeini war zum Beispiel die Wahlrechtsreform für Frauen. Da waren es dann die Freiheitsbewegung, die Nesate, also die dann sagen, nachdem die Wahlen ohnehin manipuliert sind, macht es ja keinen Sinn, ein Wahlrecht für Frauen einzuführen. Das heißt, dass der Klerus muss gar nichts sagen, die haben also ihre allgemeinen sittlichen und koranischen Bestimmungen gehabt, wo sie gesagt haben, ja, Frauen haben ja weniger Erfahrung und wo wollen die ja Verständnis für Politik entwickeln, wenn sie eh nicht raus dürfen und so weiter. Also all diese Sachen, die man da sozusagen in traditionalistisch geprägten Diskursen gewohnt ist. Aber es waren die Liberalen der Freiheitsbewegung, die gesagt haben, es nutzt ja nichts, weil die wollen sowieso nicht frei sind. Und damit wieder Khomeini gestärkt haben und sich eigentlich lächerlich gemacht haben. Weil das Hauptargument des Schah war ja in der Verfassung, werden Frauen und Geistesgestörte als nicht wahlberechtigt gezeigt. Und deswegen will er eben da die Verfassung richten. Das war ja eine richtige Intention von ihm. Also diese Modernisierung, die Pahlavi geschafft und die hat funktioniert. Er war zwischen vielen Feuern. Es waren die überhitzte Erwartung der Jugend, zum Teil sehr viel und sehr massive kommunistische Propaganda, die sehr erfolgreich war, die ihn auf den falschen Fuß erwischt hat, weil sehr viel von dem kommunistischen Material eben nicht von den Sowjets gekommen ist, wie in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahren. Die Sowjets haben ihn ja anders beurteilt. Die haben gesagt, er ist so ähnlich wie der Atatürk seiner Zeit, progressiv. Wir müssen schauen, dass der mindestens wie der frühe Atatürk neutral wird. Das ist für uns und für die Sicherung unserer Südgrenze wichtiger, als dass wir im Iran eine starke kommunistische Partei haben. Die starke kommunistische Partei soll das Mittel dazu werden, dass der Iran bündnisfrei wird. Und diese Debatte der Bündnisfreiheit des Irans ist auch unter den Generalen geführt worden und unter den Geheimdiensten vor allem, wo die gesehen haben, dass die modernste Technologie, die man wollte, nicht unbedingt vom Westen geliefert worden ist. Beziehungsweise dann ab den 70er Jahren, dass man ihnen mit den Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Vieles von diesen kommunistischen Diskursen ist aus Westeuropa gekommen. Beziehungsweise hat man auf iranische kommunistische Diskurse aufgebaut, die indisches Gedanken, also Charomazumdar und diese ganzen maoistischen Diskurse sind zum Teil aus Indien gekommen und so. Also das war schon intellektuell schon eine sehr moderne und auf der Debatte auf der Höhe der Zeit, wo alles durchgegangen ist. Was heißt das Besitzverhältnis im Iran, was heißt Modernisierung, was heißt Tradition. Es haben dann einige Modernisierer sich ja auch entsetzt vom Westen abgewandt.
Warum?
Aus kulturellen Gründen, man hat gesagt, die sind materialistisch und primitiv und so weiter. Gibt diesen Roman Harpsadegi, in dem es immer heißt, dass man dem Westen nachahmt, und was ist mit der eigenen Kultur, was verlieren wir denn, was gewinnen wir, was verlieren wir. Wenn ich jetzt billig Möbel reinstelle in meine Wohnung, ist das wirklich besser, moderner und gesünder für uns, als wenn ich da einen schönen Teppich habe. Weil die Iraner tun ja auf dem Teppich dann so ein Tischtuch aufbreiten, das heißt Safre, und da sitzt man dann am Boden und also ich habe das einmal, habe das öfters erlebt, aber kann mich mal erinnern, ich war in Südteheran beim Abendessen und da war Familie mit kleinen Kindern und die waren entsetzt, dass der Europäer da nicht richtig sitzen konnte. Mir hat alles wehgetan und vor allem auch nicht so locker mit der rechten Hand das Fladenbrot nimmt und dann den Reis aufnimmt, ohne dass da ein Krümchen Reis runterfällt. Also das schien mir jetzt noch auf die vorwurfsvollen Blicke der beiden Kinder da auf mich ruhen. Da hat es also massive Kritik gegeben an der westlichen Kultur. Gleichzeitig ist sehr viel aufgenommen worden, also von McDonald's, Fast Food und so weiter. Und diese Spannungen sind ausgenutzt worden, sehr intensiv vom Klerus auch. Und was keinen Platz gehabt hat, war eben das Verständnis für den schiitischen Klerus. Der Schah hat ein Gutsverhältnis zu einem Teil des Klerus gehabt. Der Treppenwitz ist ja, dass sowohl Mohammad Reza Pahlavi als auch Ruhollah Khomeini beide sehr mystische Personen waren. Khomeini hat ein Lehrverbot bekommen von Großayatollah Buruchehrde, der durfte Mystik nicht unterrichten, der durfte 20 Jahre, war also auf der Hochschule in Qom, hat da seine ganzen Mini-Ayatollahs unterrichtet und hat dann darauf verzichten müssen, sein Lieblingsfach zu unterrichten. Das ist bei Akademikern, dann wären die böse. Und der Schah hat eben auch, also die Bilder, die man von ihm in Mekka sieht und so, es ist keine formelle quasi Kirchlichkeit in dem Sinn mit den Standardgebeten, also mit den Namaz und so, aber das war schon eine sehr, er hat auch in seinen Memoiren, glaubt er schon, sehr stark an das mystische Band zwischen ihm und zwar ganz im Sinne einer klassischen Monarchie, dass eben Ausdruck dessen ist, eine Art Gottesgnadentum. Da prallen also auch zwei ideologische Konzepte von Herrschaft aufeinander, die dann Khomeini quasi gewinnt, indem er sagt, nein, das bin ich bin nämlich der oberste Rechtsgelehrte und der Beste überhaupt. Und das andere war dann natürlich durch diese Wühlarbeit der Linken ist der politische Raum eingeschränkt worden, dann ist der Druck von den Amerikanern gekommen, die nur den Vorteil Irans, also neben anderen Sachen den Vorteil Irans gesehen hat, dass man gesagt hat, ja, da kann man in die Sowjetunion hineinspionieren, da kann man, das Gefährlichste sind die Linken und so. Und der gute Rat der Amerikaner eigentlich, sich mit den Islamisten oder mit islamischen Gruppen zu einigen, weil sie in falscher Analogie zur katholischen Kirche gesagt haben, der schiitische Klerus predigt ja auch gegen die Kommunisten und das ist gut. Es ist einer dieser Treppenwitze. Der Schah hat gewusst, dass er im Klerus massive Ablehnung gegen ihn gibt, aber es hat auch genügend Unterstützung gegeben oder genügend Neutrale. Einer, der vermittelt hat, war Großayatollah Shariat Madari. Großayatollah wäre gern geworden, aber er hat auch eine große Anhänger geschafft. Der war vor allem wichtig für alle türkischsprachigen Iraner. Das war ihr Ayatollah. Und der war auch der größte Konkurrent zu Khomeini. Und er hat eigentlich das Lager des Klerus angeführt, das größer war. Khomeini hat dann, obwohl ihm die Unterschicht ja zuwider war, er war ja extrem geizig. Khomeini war extrem, er hat sich auch von den Studenten alles bezahlen lassen. Soll es ja bei Universitätslehrern geben und das solche betrachten, die sich in Rom ja auch sehr bedürftigen Studenten statt. Kauft unbedingt mein Buch, Klammer auf, und es ist überteuert, Klammer zu, und hat sich das auch bezahlen lassen alles. Khomeini war da sehr geschickt, war dann auch relativ schnell mit dem eigenen Finanzapparat da. Oh, hat es von außen und aus dann gesteuert und war eigentlich ein geschickter Strippenzieher bei allen anderen Gruppen, die sich auf einen nationalistischen Kandidaten nicht einigen konnten. Es war also niemand aus dem ganzen System, der sozusagen das fromme Segment der Bevölkerung und das nationalistische Segment vereinen konnte gegen sozusagen den linken intellektuellen Mainstream. Und der Shah selber hat eigentlich jahrzehntelang doch beständig eine gute Anhängerschaft aufbauen können. Er hat sehr viel dann auch im Rückgriff auf lokale Eliten gemacht. Also zum Beispiel in Balochistan hat er gewusst, welche von den noblen Familien er zu sich bei Hofe empfängt. In Kurdistan dasselbe, welche von den turkmenischen führenden Familien nach Teheran kommen darf und ihm seine Aufwartung machen darf. Da hat er noch quasi sehr mittelalterlich, aber mit Stil regiert. Das heißt, das Ganze ist inszeniert worden. Die Leute haben was davon gehabt. Also da unser sozusagen Stamm als Führer, wer auch immer, unser Herr Graf war drunten bei seiner Majestät. Das hat schon auch gewirkt. Das war natürlich nicht alles, aber es hat auch gewirkt. Und dann war natürlich auch der Sprung in die Moderne so rasch. Es ist sehr schnell gegangen. Sie haben dann über Nacht, ab den 50er Jahren beginnen ja dann die Frauen in der Öffentlichkeit zu singen. Dann gibt es die ersten Bilder von Damen in Bikinis und so weiter. Es ist für die gläubigen Teil der Bevölkerung ist das ein Schock gewesen. Wir wissen es aus den späten 60er Jahren, da haben die Gläubigen in Shiraz, also die mit Massen in die Moschee gehen, kein Radio gehabt, weil sie gesagt haben, da kommt unsittliche Musik raus, das führt von Gott weg. Diese Spannungen in der Gesellschaft, und wenn man dann im Iran war und den traditionellen Iran gesehen hat, dann ist man ja nie in diese Kreise reingekommen. Deswegen waren ja auch westliche Beobachter oft sogar vollkommen blind, was da los ist. Und man hat dann von dieser neuen Elite auch eine politische Sprache genommen, die so sehr an die liberale Sprache über den katholischen Klerus im 19. Jahrhundert erinnert, also antiklerikal, die können nichts, die sind dumm und so weiter. Und sich das auch selber eingeredet und vollkommen vergessen, dass die sehr gut organisiert waren, zumindest damals sehr gut organisiert waren, und einen permanenten Modernisierungsprozess parallel zur Modernisierung des iranischen Staates durchmachen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo Reza Khan beginnt und den Staat modernisiert mit Institutionen, mit neuen Aufbau der Armee, ab diesem Zeitpunkt beginnen zuerst Ayatollah Khomeini und danach Burujerdi in Rom die ganze Theologenausbildung umzukrempeln. Die sagen, wir brauchen ganz neue Kleriker. Erstens wird es finanziell gelöst, dann es beginnt damit, dass etwas, was immer ein Weg zum Erfolg ist, eingeführt wird. Den Studenten bekommen nur Stipendien, wenn sie auch studieren. Das war auch ein Novum. Das heißt also, faulen Studenten oder die nicht zum Unterricht erscheinen, werden dann die Stipendien gestrichen und so. Also dann kommt Englisch dazu, dann kommt die Rhetorikausbildung, wird modernisiert, dann wird über alles macht man sich dann ab den 50er Jahren Gedanken. Was heißt das eigentlich für uns? Wir haben da diese heiligen Legende von Imam Hossein Widerstand leistet. Ein Werk, das da rauskommt, ist Shahide Javid, das dann heißt der ewige Märtyrer, das sozusagen den Diskurs der Schiiten wegtut von Leiden und Erdulden, wie die Märtyrer, hin zu aktiv. Nein, Imam Hossein war nicht ein Opfer der Politik und hat es hingenommen. Nein, er wollte die Welt verändern. Und die schiitische Pflicht ist es deswegen, herzugehen und die Welt zu verbessern, und wenn es das eigene Leben kosten sollte. Es ist eine vollkommene Diskursverschiebung, das ist etwas, was so ein Großgrundbesitzer in ihrer Moschee sicherlich nicht hören wollen, dass es ihre Hintersassen und Bauern hören. Also diese Verschiebung beginnt im Klerus, es wird alles unterschätzt. Es gibt ein paar linke Autoren, die sagen, da tut sich was, da ist was Neues da. Und Das Ganze vor dem Hintergrund, dass Sachen der Volksfrömmigkeit weiterhin laufen, von einer sehr, oft sehr absurden und bizarren Heiligenfeierung bis zu Passionsspielen und Flagellationen, das läuft. Das heißt, das Bild, das die Schiiten nach wie vor liefert, die Gläubigen nach wie vor liefern, ist ein traditionelles, rückständiges. Aber gleichzeitig dieselben Vereine, die als Flagellantenvereine dann herumgehen und sich sagen, oh mein Gott, oh mein Hussein, und sich mit Messern die Brust zerkratzen und mit Ketten peitschen und so. Diese selben Vereine diskutieren aber danach schon über Politik. Und der Klerus ist da vollkommen dazwischen. Raf Sanjani schreibt es in seinen Memoiren retrospektiv, dass der Shah in den 60er Jahren durchaus noch punkten hätte können, und hätte er die Hilfe des Klerus angenommen, dann wäre es geworden. Nur, das ist natürlich ein Argument, er schreibt es, glaube ich, Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre, damit wir da zurückprojizieren, nämlich auch die Tatsache, dass wir eben nicht so wenige Iraner die vorrevolutionäre Zeit, die gute alte Zeit ist. Und immer wenn man etwas mit einer guten alten Zeit hat, dann wird man sehr, sehr unduldsam, wenn dann jemand dieses Spiel fertig macht. Sieht man sich die Amnesty-Berichte von damals an, dann ist Iran die schlimmste Folterstaat der Welt oder zumindest der Region. Oder
unterm Schah reden wir.
Unterm Schah, ja.
Weil das wird also ja auch oft von den damaligen,
ja, ja, und es wird gefoltert und hunderttausende Menschen schmachten. Wenn man realistisch ist, dürfte es 2000 echte politische Gefangene gegeben haben. Der Schah war kein Sadist. Das ist ein Unterschied zum Khomeini. Im Khomeini waren die Opfer wurscht. Es ist ein Nuancenunterschied. Also ich möchte weder von den einen noch von den anderen gefoltert werden, aber es ist in der Nuance im Ansatz ein Unterschied. Und Presse über den Schah wird dann extrem schlecht im Westen. Er gilt als der Folterer, er gilt als der Massenmörder. Und jedes Staatsversagen, jede Korruption und so weiter geht dann auf seine Kappe. Es wird alles persönlich. Abgesehen davon, dass wie in allen großen Familien der eine oder andere Prinz sich nicht so ordentlich aufführt oder die eine oder andere Prinzessin, nicht jetzt die unmittelbare Schah-Familie, aber halt der erweiterten Familie, das Problem mit Höflingen und Leuten, die Kontakt zum Hof haben, dass sie das dann natürlich ausnutzen, um Amtswege zu ignorieren, um Abkürzungen zu sich nicht also an die vorgegebenen Prozedere halten. Trotzdem ist es eigentlich, hat der Iran da, wenn man das von den 20er und seit den 50er Jahren sehr stark erholt, sehr stark modernisiert und stabilisiert. Was er nicht konnte, war die Erwartungshaltung der Jugend zu befriedigen. Also die Leute wollten dann sofort, man hat ja die Lehrer gebracht, aber man hat die Lehrer gebracht, und zwar dort, wo es nicht schick ist, in den hintersten Dörfern von irgendwo. Jetzt waren natürlich die Studenten nicht begeistert von der Idee, nach Hintertupfing auf Persisch zu gehen oder irgendwo in die Kurdengebiete, vielleicht sogar noch irgendwo, wo es politische Schwierigkeiten gibt. Man wäre halt lieber im Zentralraum und so. Das heißt, also die Erwartungshaltung konnte nicht erfüllt werden. Die Gehaltsvorstellungen, jetzt wo ich dieses Studium und so weiter hinter mir habe, erwarte ich auch, dass es dementsprechend gut bezahlt werde. Und dann kommt es zur Erdölkrise, dann kommt es zur Verknappung, dann gibt es weniger. Also diese überhitzte Natur der Wirtschaft hat natürlich sehr viele in der Mittelschicht, in den sehr aufgeblasenen zivilen Sektor.
Bis jetzt in den 70ern.
Das noch in den 70ern in die Revolution getrieben. Es hat aber nicht so als Revolution begonnen, sondern zuerst einmal als Unwillen und als Frustration. Einfach weil der Traum aus ist, es geht nicht mehr mit der Prosperität so weiter, wie es noch vor 5 Jahren war. Vor 5 Jahren habe ich locker einen Kredit bekommen fürs Haus, und jetzt fragt die Bank ganz anders nach, weil die Leute eben zu viel ausgeben haben zum Teil. Und alles, was irgendwie schief läuft, wird dann dem Schah zu Last gelegt, persönlich. Und dann macht er den letzten verheerenden Fehler. Das war das iranische Parlament, das so störrisch war immer, das aber immer nur als Lokalvertretung für Interessen. Also wir sind die Leute, wie ich vertrete die Stimmen aus der Provinz sowieso, und wir haben noch immer keine gescheite Straße, oder dort wollten wir schon längst eine Brücke. Oder 1921, wo ihr Vater bei uns war, hat er uns eine Brücke versprochen, und die ist noch immer nicht da und so. Also diese Art von, und für diese Art von Politik braucht er eigentlich keine wirklich ausgefeilten politischen Parteien. Es gibt dann 2 Parteien, die von der politischen Linken immer noch als die Ja- und die Ja-Ja-Partei bezeichnet werden, die sich auch selber vom Selbstverständnis her als Technokraten sehen. Und da gibt es einen jahrelangen Premierminister, Herrn Hoveyda, der dann der ist, der die meisten Infrastrukturprojekte, also will ja keinem anderen Premierminister wie Alam oder Mansour, gut, Mansour ist erschossen worden, was absprechen, aber Hoveyda ist dann der, der den Iran sozusagen auch, der kann mit den Medien umgehen, er bringt ihn in den westlichen Medien.
Wann war
der? Der war in den 70er Jahren, das war sozusagen die goldene Zeit und da geht es weiter, da wird modern geplant, gebaut und so weiter und man hat diese unzufriedene Jugend, Iran bekommt seinen Teil der 68er-Bewegung sowohl von direkt von der amerikanischen Westküste als auch, was nicht zu vergessen war, ist aus der Türkei. Die türkische 68er-Bewegung ist eine ganz eigene, im Westen nicht bekannt, aber eine sehr wichtige, auch für die Region sehr wichtige, aus Indien und so. Und die ersten maoistischen Guerilla tauchen auf, andere Guerillagruppen, es kommt zu einem schweren Anschlag auf Siach Kala, der wird dann künstlerisch überhöht. Und wenn man sich es genauer anschaut, ist das dasselbe Muster der Sowjets überall. Die Anschläge dienen nämlich amerikanischen Abhöranlagen. Also es war eindeutig da eine sowjetische Auftragsarbeit, aber ansonsten haben sich die Sowjets sehr zurückgehalten, weil der Schah gute Beziehungen zu ihnen gehabt haben und sie den Schah auch gebraucht haben als Beispiel eines konservativen, aber aufgeklärten Monarchen. Also das war ja das Bild, das man in der Sowjetunion gehabt hat, westlich orientiert, weil es der Iran jetzt braucht, nicht antisowjetisch handelnd und so weiter und vor allem nicht obskurantist, also Modernisierer, das ist schon einmal die erste Stufe und bevor dann, es gibt aus sowjetischer Sicht gab es auch keine groß genug Arbeiterklasse und kein bewusstes Proletariat, das die Macht hätte übernehmen können. Unterm Strich dürfte dann der Schah zum Teil nicht nur gesundheitliche Probleme gehabt haben, sondern dieses ganze Verstockte, dieses nicht mehr in der Lage zu sein, alle unzufriedenen Gruppen loszukaufen, dieser vollkommene Verlust der Diskurshoheit bei gleichzeitiger Kontrolle durch den Savak, die haben gewusst, wer die Demonstrationen organisiert, die haben gewusst, wer was gemacht hat, aber sie waren trotzdem von der Intensität und von der Härte von den Ganzen überrascht und dann eben zum Schluss hinaus noch die Erkenntnis, dass es immer noch unter den Offizieren, unter der Generalität Gruppen gibt, die schon längst mit der Opposition backeln und die schon längst gemeinsame Sachen machen. Und es war dann sozusagen ein verbitterter Abschied in Würde. Aber spätestens würde ich sagen, ob dem es bekannt worden ist, dass auf der Luftwaffenakademie so viele junge Offiziere Khomeini-Anhänger waren, war es dann allen eigentlich klar. Weil die stammen alle seltsamerweise aus säkularen Familien. Das sind alles Familien, das ist sozusagen, das sind alle, ist eine Schicht gewesen, die ohne die Pahlavi-Moderne gar nicht existiert hätte. Und die haben sich dann gegen den quasi Sohn des Schöpfers ihrer Gesellschaft gewandt. Und Anhänger des Khomeini werden ihnen sagen, dass es das Genie von Khomeini allein war. Er war geschickt und gerissen. Aber ich sage mal so, die grundsätzliche Ausbildung von einem Mullah auf dem Dorf ist, wie kriege ich die Moschee voll, wenn die zwei wichtigsten Familien verstritten sind. Das heißt, die können predigen und die können auch Reden halten. Khomeini hat auch am Anfang noch vor allem für ein intellektuelles Publikum gesprochen, gibt einen eigenen linken Slang, der kaum verständlich ist. Bani Sadr ist da ein gutes Beispiel dafür. Und war damit ergebnisoffen, ist unterschätzt worden, hat dann seine Jahre regiert oder nicht regiert und die anderen regieren lassen. Und die Machtübernahme ist dann am Anfang sogar relativ unblutig und dann halt sehr blutig vonstatten gegangen.
Ich habe Sie vorhin unterbrochen, als wir noch beim Thema Minderheiten waren. Und jetzt haben Sie ja kurz die Kurden angesprochen. Wir sprechen viel über die syrischen Kurden, über die türkischen Kurden. So gut wie gar nicht, zumindest im Westen, über die iranischen Kurden.
Ja, das ist eher, also wer spricht worüber? Also Iranisten, also Naustler sprechen sowohl über die iranischen Kurden, sind sehr wichtig, dass die Österreicher ein bisschen zurückhaltend sind, über die iranischen Kurden zu reden, ist nachvollziehbar, weil der Parteichef der kurdisch-demokratischen Partei Iran, Ahmad Qasemlu, in Wien erschossen worden ist von den Iranern. Aber gehen wir es mal prinzipiell auf. Das erste Problem ist, wir benennen sie ja Volksgruppen, Volksgruppen. Es kommt als Begriff sehr neu an die Qaumiyat auf Persisch. Nur im islamischen Kontext, das ist übrigens auch ein Problem für die säkulare Türkei, gibt es den Minderheitenbegriff in dieser Art nicht. Es gibt Muslime und Nicht-Muslime. Das heißt, die anerkannten Minderheiten, die, und wenn da nur eine Person im Land ist, Sitz und Stimme im iranischen Parlament haben, sind die Armenier, die Assyrer, die Juden und haben wir noch eine Gruppe? Assyrer, Armenier? Ja, ich glaube die drei. Die haben immer einen Sitz und Stimme und die haben auch soweit Religionsfreiheit. Da ist alles klar. Die Armenier haben sogar eine eigene Sprache, die Assyrer zum Teil zumindest eine Kirchensprache oder nehmen die Lokalsprachen im täglichen Leben. Aber Lorn sind jetzt eine Minderheit, sind die eine Mehrheit. Wen rechnet man wohin? Wo ziehe ich im Iran in den ganzen persischen verwandten Sprachen die Grenze zwischen Sprache und Dialekt? Der Streit zwischen innerhalb der iranischen Gesellschaft sind jetzt Gilaki und Mazandarani eigene Sprachen oder eigene Dialekte. Das, was die Sprachwissenschaft liefert, ist sehr stark von Definitionen abhängig. Aber letztendlich ist das eine politische Entscheidung. Wenn die Sprachen irgendwie verwandt sind, wo ich die Grenze ziehe, ist jetzt kurdisch-mittelpersisch und soll, wie es einige Nationalisten gedacht haben, einfach verschwinden, weil man das Mittelpersisch nicht mehr braucht. Kurden sagen, nein, wir sind echtes Medisch oder die Nachfolger, wie auch immer, aber es gibt einen Dialekt im persischen Semnani zum Beispiel, die haben auch ein grammatikalisches Geschlecht, das es im Persischen nicht gibt und so weiter. Also ja, wir haben als größte Minderheit die Azeri. Azeri-Türkisch wird überall im Iran gesprochen. Es gibt überall irgendwo ein Dorf, das Azeri-Türkisch kann. Es gibt dann auch andere Turksprachen. Entweder ganz exotische wie Khalachi, das jetzt beim Aussterben ist, weil das eine vollkommen ossifizierte Sprache ist, das ist der nächste Verwandte, das Jakutische. Aber dann haben wir noch vor allem das Turkmenische als starke Turksprache und ein paar andere Dialekte, die auf das afghanische Türkische hinweisen. Die Azeri sind auch die mit dem meisten Bewusstsein, mit der stärksten Literatursprache auch. Und die Azeris haben jahrhundertelang die Herrscher gestellt, die Akoinlu, die Karakoinlu, auch wie die Namen schon, also Weißer Hammel, Schwarzer Hammel, die Safaviden, die Qajar, es waren alles Azeri-Dynastien. Es waren alles turksprachige Azeri-Dynastien und das Türkische ist auch die Sprache, die am weitesten verbreitet ist im Iran. Also man stellt dann sehr schnell um auch, also ich habe das oft erlebt in Gesprächssituationen, die informeller Natur, nicht öffentlicher, dass Menschen von einer Sprache in die andere wechseln. Also das ist sozusagen die stärkste Gruppe. Danach kommen die Kurden, auch in verschiedene Sprachen. Kalhori ist doch eine andere Sprache als das Kurmanchi. Teilweise gibt es auch Sorani-Kurden. Und Kurden sind nicht nur in den Kurdengebieten, in den eigentlichen Kurdistan, das schon im 16. Jahrhundert aus Kurdistan, Iran, einen eigenen Status innerhalb des kurdischen Kontextes hat. Also das Werk der kurdischen Nationalgeschichte, Sharafnameh, vom Fürsten aus Bitlis, das heute in der Türkei ist, geschrieben, von Sharaf Khan al-Bitlisi, bezieht sich genau darauf, das ist die Liste von Stämmen und deren führenden Familie und das sind die Kurden. Und der macht dann eine Ausnahme für den Dersim in der Türkei, in Zentralanatolien, sagen wir ja heute, und erwähnt dann auch die iranischen Kurden und sagt, das ist die Liste der iranischen Kurden, die sind genau da und dort und diese Rechte kann man ihnen nicht verweigern. Und dann haben wir noch die Khorasan-Kurden, die Ende des 16. Jahrhunderts, nein, Anfang des 17. Jahrhunderts dorthin angesiedelt werden. Die können das auch noch nachvollziehen, aus welchen Dörfern in der Gegend von Erzurum die kommen. Die haben auch eine eigene Kultur, sind die sogenannten Khorasan-Kurden im Osten und im Norden Irans. Die sind dort angesiedelt worden, um die Usbeken zu verprügeln, zu bekämpfen, Entschuldigung. Araber wären die nächste Gruppe, die sind eine der wichtigsten in verschiedene Branchen aufgeteilt. Eine der stärksten ist in Khuzestan. Das ist direkt die Provinz, die an den Irak anschließt, im Südwesten des Landes. Die dortigen Araber können zwei Stämme an, den Kaabi oder im Lokaldialekt Chaabi und den Khazali. Das sind sozusagen die Hauptgruppen. Das ist insoweit interessant, weil sie auch im Irak gibt und zwei irakische Milizenführer genau diesen Stämmen angehören. Also Das muss man in dem Fall auch mitdenken. Ansonsten ist übrigens die Grenze zwischen den kurdischen Stämmen und die Staatsgrenze ident. Also das ist auch ein interessanter Faktor im Gegensatz zwischen Türkei und Irak. Da ist die Stammesgrenze, das geht mitten durch das Schirki- oder Herki-Gebiet, aber die meisten Stammesgrenzen und Staatsgrenzen sind mit bis auf Aufnahmen bei Kotor heroben, sind ident mit der Staatsgrenze. Das hat sich über Jahrhunderte herausgebildet. Die Araber haben wir nicht nur an diesen Ort, sondern auch weiter im Osten des Landes bei Hormos und Bandar-e Abbas und dann auch noch einmal im Zentraliran. Die nächste Gruppe wären die Balutschen, Sunniten. Die Araber sind sowohl Schiiten als auch Sunniten. Dann haben wir die Balutschen und die, was auch noch wichtig ist, vor allem die sunnitischen Araber aus dem Iran haben starke Beziehungen in die reichen Golfstaaten. Sehr gute Familienbeziehungen über Jahrhunderte. Die Balutschen als eigene indogermanische Volksgruppe sind gerade noch iranisch, dann auch östlich von ihnen sind dann die indischen Sprachen und sehr stark in Stämmen gegliedert. Das ist noch eine sehr alte, traditionelle Volksgruppe und die haben ihre nächsten Verwandten in Pakistan und in Afghanistan. Und da hat über in den 70er Jahren waren dort maoistische Gruppen am Weg. Jetzt sind es vor allem fundamentalistische, also Chai Shaladl, die Armee der Befreiung, die ursprünglich einmal mit Al-Qaida zusammengearbeitet hat, jetzt mehr regional und so weiter ist, die sind dort sehr aktiv. Maulana Abdulhamid ist der berühmteste Führer von denen.
Und die Balutschen haben ja auch eine der stärksten Unabhängigkeitsbewegungen, oder? Weil die sind ja in dieser Organisation der nicht anerkannten Völkern dabei. Da ist mir das Wort das erste Mal untergekommen. Also eine Organisation, da sind dann Länder oder eben Völker dabei, die gerne einen eigenen Staat hätten. Und da ist mir da, ich habe das damals immer falsch ausgesprochen, Balochistan, aber da ist mir der Name das erste Mal untergekommen. Haben die stärkste Unabhängigkeitsbewegung oder ist das nur Zufall? Oder die haben da gesehen, Moment, da gibt es so eine Organisation der nicht repräsentierten Völker oder von Völkern, die keinen eigenen Staat haben. Da schließen wir uns gleich an.
Also die in Balochistan das Sagen haben auf der iranischen Seite. Der Mann heißt Maulana Abdulhamid, ist Scheichul Islam, ist der sich immer noch offen traut, den iranischen Revolutionsführer zu kritisieren. Ich glaube nicht, dass der irgendeine ausländische Organisation braucht. Der hat sehr gute Beziehungen nach Saudi, sehr gute Beziehungen zu den Taliban, sehr gute Beziehungen in die Türkei. Er steht auch dem Naqshbandi-Orden vor. Und jetzt wird die Sache interessant. Die Naqshbandis, der Sufi-Orden, sind sehr stark in Kurdistan. Und die Balutschen und die Kurden sind die zwei wichtigsten sunnitischen Gruppen im Iran. Und die Solidarität, die von den nach dem Tod von Mahsa-e-Jinnah Amini durchs ganze Land gegangen ist, die ist auch sofort bei den fundamentalistischen Sunniten gekommen, weil die gesagt haben, das Problem in dem Land ist nicht das Kopftuchtragen oder nicht Kopftuchtragen, sondern dass bei uns auf der Polizei dauernd unsere Kinder umgebracht werden. Ob das jetzt Kurden sind, ob das Balutschen, ob das Männer sind, ob das Frauen sind, es trifft immer uns auf der iranischen Polizei. Das heißt, die haben einen vollkommen inklusiven Diskurs gehabt. Deswegen kam das. Das war 2022. Deswegen stehen wir vor diesem Treppenwitz der Geschichte, dass wir sunnitische Fundamentalisten mit tollen Beziehungen zu den radikalsten Gruppen in Saudi-Arabien und zu den Taliban haben, der das Thema Menschenwürde und Menschenrechte und Rechte von Frauen im Iran verteidigt. Und ich glaube, der Onkel oder ein entfernter Verwandter, Kak Hassani Amini, war von dieser Mahsa-e-Jinnah Amini, war ihr Onkel und der ist auch Vorsitzender des Naqshbandi-Ordens in Kurdistan und eben Scheichul Islam von Kurdistan. Und in den Protesten wird dieser islamische Teil immer ausgeblendet. Also die säkularen Kurden wollen mit den Islamisten nichts zu tun haben, was auch immer ein Islamist jetzt in dem Kontext sein soll. Und man hat diese sunnitische Dimension ignoriert. Wer sie nicht ignoriert, sind die Araber, die Türken, die Amerikaner, die mitdenken und vor allem Teheran. Die wissen das ganz genau. Wenn das einmal die Dimension eines konfessionellen Kriegs annimmt, dann können die nationalistischen Gruppen tun, was sie wollen. Das ist dann wirklich ein Verschieben der tektonischen Platten. Und dazu kommt, dass die Anzahl der Sunniten im Iran weit unterschätzt wird, aus einem einfachen methodologischen Grund, weil man nicht die persischen Sunniten zählt. Man geht nie her und nimmt die Khorasaner im Ost-Iran, die haben auch einen eigenen Dialekt. Die Zahl dieser sehr stolzen, hanefitischen, sunnitischen Muslime, die Perser sind, also keiner Minderheit angehören. Normalerweise kriegen sie von der Regierungsseite immer die Antwort, ja, ein paar Kurden sind Sunniten, ein paar Araber sind Sunniten und die ganzen Balutschen und die Turkmenen. Und nein, es sind relativ viele Perser. Und dann gibt es auch Gegenden im eher Zentral-Iran, die nach wie vor sunnitisch sind. Deswegen wäre es einmal interessant, eine richtige Volkszählung zu haben und eine richtige Feststellung. Wir arbeiten ja alle noch mit statistischem Material aus den 60er, 70er Jahren und dann von der Islamischen Republik modernisiert worden ist und mit Schätzungen. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich ganz genau wissen, wo wir und dann kommt dazu das unterschiedliche Bevölkerungswachstum in verschiedenen Provinzen. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich gutes Bild haben, wie die Bevölkerungsverteilung im Iran wirklich ist.
Jetzt fehlen uns noch die Armenier und die Assyrer.
Nein, die Turkmenen davor. Die waren ja auch die Ersten nach der Islamischen Revolution, die sich da unabhängig gemacht haben und eigentlich den iranischen Staat als solchen rausgeschmissen haben. Fallen, glaube ich, zu unserem Nachteil nicht auf. Was ich weiß, ist aber, dass sie in allen Organisationen präsent sind. Die haben oft auch das Problem, dass sie mit echten Rassismus konfrontiert sind. Weil sie vom,
im Iran?
Ja, weil sie vom Gesichtstyp her sehr einen mongolischen Einschlag haben und dann auch wirklich vor allem von den iranischen Nationalisten mit ihrem Arya-Kult niedergemacht werden. Und weil die afghanischen Hazara oft weil sie mit denen oft verwechselt werden, die ja, Hazara heißt Tausendschaft. Und zwar ist es eine Tausendschaft, die Genghis Khan hingestellt hat, ein Töman. Und die sind dann sprachlich persifiziert und kulturell schiitisiert worden. Bei denen sieht man es auch an, und da werden dann oft die einheimischen iranischen Turkmenen mit den ungewünschten Zuwanderern und Wirtschaftsflüchtlingen aus Afghanistan gleichgesetzt und dementsprechend schlecht behandelt. Und wenn die noch typische sunnitische Namen haben wie Omar oder Bakr oder Othman, dann werden sie oft auch offen diskriminiert, einfach aus Hirnlosigkeit raus. Der iranische Staat, also Khamenei selbst will das nicht, er träumt von der Brüderlichkeit unter den muslimischen Konfessionen, aber das wird er noch länger tun müssen. Die wichtigste religiöse Minderheit im Land sind aber sicherlich die Baha'i. Baha'i ist eine genuin iranische religiöse Bewegung. Früher haben wir immer Sekte gesagt, die Baha'is, glaube ich, lehnen das für sich selber ab. Und ich will da jetzt auch nicht in die anthropologischen Definitionen hineingehen.
Wir sprechen die kollektiv alle falsch aus und sagen immer Baha'i. Ich als Ungebildeter immer so, wie man es spricht, nur deswegen wollte ich es kurz sagen für die Hörerinnen und Hörer, falls jemand das nicht zuordnen
kann. Ich glaube,
also
wenn jetzt Baha'is nicht wirklich iranische Abstimmung oder des persischen Mächtigen sind, dann werden sie sich auch selber Baha'i nennen. Es ist so jetzt auch eine Religion, die über die persisch sprachige Ethnie schon hinausgegangen ist. Abgesehen davon, auf Türkisch würde man Baha'i sagen. Also, gegen die herrscht ein wirklich traditioneller Hass aus zwei Gründen. Das eine ist, die stammen ja aus dem Klerus. Die stammen ja quasi aus der Zeit, wo der schiitische Klerus sich in der jetzigen Form konstituiert hat. Aus der Zeit stammt eben diese als Reformbewegung gedachte Bewegung. Das ist das eine. Dann hat der Klerus sie jahrhundertlang mindestens als schwere Konkurrenz empfunden. Die Behauptung, die oft aufgestellt wird, dass alle Baha'is aus den besseren, wohlhabenden Schichten stammen und Künstlerintellektuelle und so weiter, dass sie viele beim Savak waren und so, die kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Zumindest jetzt im Iran sind da auch sehr viele Leute aus den ärmeren Schichten. Ich weiß von Gegenden, wo die Bauern Baha'is sind und ihrem Glauben nicht abschwören, obwohl wirklich massiver Druck drauf ist. Aber Baha'is haben immer wieder Phasen durchgemacht, wo sie wirklich vogelfrei sind, wo sie ihren Besitz verlieren, wo sie ihr Leib und Leben verlieren, wo man ihnen wirklich übel mitspielt. Und wenn irgendwann einmal der Iran zu einem toleranten Land wird, dann wird es da eine Veränderung geben müssen. Dann kommt noch was dazu, ist der zweite Grund, dass relativ viele Juden zum Baha'ismus konvertiert sind. Das heißt, im Baha'is ist dann automatisch auch eine Israel-Freundschaft, eine antipalästinensische Einstellung und Kollaboration Kooperation mit allen Feinden des Islam. Also es geht über das hinaus. Und in der polemischen Literatur, ich nehme da jetzt eins, das glaube irgendeine von diesen vielen Propagandaabteilungen im Iran einmal rausgegeben hat, da wird versucht, anhand genauer Quellenkunde klar nachzuweisen, dass die Baha'is eben keine religiöse Bewegung sind, sondern eine politische Fraktion zum Zwecke der Vernichtung des Islam. Da kommt danach bei den Baha'is nicht nur der antisemitische Unterton, sondern auch das Verknüpfen mit den Freimaurern, denen man sagt, das sind unkontrollierte Sufis, die auch die Religion vernichten wollen und so. Und da wird da sehr viel zusammengemischt, es wird ein sehr negatives Bild gezeichnet. Und wenn es ganz schlimm geht bei Protestaktionen, ist es kurz aufgeflackert, die Unterstellung bei den letzten Protesten, dass da bei dem Feuerlegen an den Moscheen die Baha'is dahinter wären. Ja, das war vollkommen unwahrscheinlich und unglaubwürdig, weil die Baha'is eben tatsächlich eine sehr friedliche Religion sind, dass die Baha'is ihr internationales Zentrum im Haifa haben, ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Regime. Propaganda.
Jetzt fehlen uns aber wirklich noch die Armenier und der Assyrer, dann hätten wir es nämlich komplett.
Man kann sagen, die gesamte säkulare Mittelklasse, die sich leisten kann, außen Iran, ist irgendwie beim Abwandern und es trifft immer auf die Armenier und die Assyrer auch zu. Die Armenier waren eine Zeit lang wirklich sehr dominant in der iranischen Wirtschaft, sehr hoch angesehen. Es gibt keine offene Feindschaft vom Regime, im Gegenteil, es wird auch mit den Beziehungen zu Armenien sehr gut umgegangen, aber es gibt natürlich diese Kreise, die das immer wieder versuchen wollen, wenn es gerade um Sachen geht wie Kirchengrund, wenn da die Gemeinde schon klein ist und nicht mehr da ist und das ein schönes Baugrundstück ist und solche Beispiele. Aber in der Regel ist das Verhältnis zwischen einer armenischen Kirche oder den armenischen Kirchen, ich glaube, es gibt auch eine katholische armenische dort, und der Islamischen Republik relativ friktionsfrei und unterscheidet sich nicht stark vom Vorgängerregime. Und bei den Assyrern ist es ähnlich, nur es kommt dazu, was alle Assyrischen und Syrianischen und wie auch immer man die Gemeinden nennt, trifft. Sie haben im Verhältnis zu den Armeniern viel weniger Exodus-Erfahrung, viel weniger Exil-Erfahrung. Und da herrscht eben die bange Frage, ob die dann ihre Identität im westlichen Ausland aufrechterhalten können. Ich habe oft gehört, dass es viele vorziehen, in Russland zu leben, weil sie dort ihre Identität besser leben können. Das mag jetzt eine Überhöhung sein und das mag jetzt russische Propaganda sein. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, aber sagen wir so, wenn sie echte Minderheiten haben, die vor allem in der Mittelklasse verortet sind, die Mittelklasse im gesamten Iran permanent verarmt, versucht das Letzte zusammenzukratzen, um das Land zu verlassen, weil sie es einfach wirtschaftlich und psychologisch nicht mehr aushalten, dann können sie von den Minderheiten nicht erwarten, dass ausgerechnet die bleiben, auf die noch dazu andere Formen des Druckes lasten. Aber die Armenier haben allerdings im Aserbaidschan sicherlich Probleme. Also dieses aserbaidschanisch-armenische Spannungen spüren die Armenier in Tebris schon, in anderen Gegenden vom Iran wahrscheinlich weniger.
Wenn ich all diese Volksgruppen höre, bin ich erstaunt, dass der Iran zusammenhält und frage mich gerade, ob man überhaupt von einer genuin iranischen Nation sprechen kann oder ob das so viele unterschiedliche Gruppen sind, dass es kein gemeinsames Dach gibt.
Ein Grund, warum das jetzige Regime sich hält, wurde sehr früh festgelegt. Es war die Angst der Armee, die auf persisch geführten Nationalstaat gesetzt hat, dass das Land auseinanderlaufen könnte oder unter sowjetische Kontrolle gerät. Deswegen haben sie ohne Probleme den Islamisten Tür und Tor geöffnet und gesagt, na, da arbeiten wir mit euch zusammen. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist natürlich, einer Volksgruppe zu unterstellen, sie sind Separatisten, da muss ich mich über Volksgruppenrechte überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, sondern habe das Ganze von der Verwaltung und von der Politik hin in den Sicherheitsapparat verlagert. Und das Kernelement ist, die Staatsführung ist überzeugt, solange das ein Ausgleich zwischen Persern und Aserbaidschanern ist, also Turksprachen, Tebris und so weiter, ist das Ganze stabil und es zerreißt das Land nicht. Also wenn die Kurden sagen, ja, wir machen einen Aufstand oder wir wollen eigentlich ein unabhängiges Kurdistan, dann sagt jeder in Teheran, ja, je, interessiert uns nicht. Bei den Aseris sieht es anders aus und die Aseris dominieren ja auch das Land sehr stark wirtschaftlich und so weiter. Nicht nur den Westen, auch im Osten, in Khorasan sind sie sehr stark. Es gibt die Vermutung, dass ein Teil, warum jetzt zum Beispiel in Loristan diese Unruhen waren, die als Unruhen gegen die Verarmung der Gesellschaft begonnen haben, dass das eigentlich auch daraufhin auch zurückzuführen ist, dass bei den ganzen Postenbesetzungen, bei den ganzen Allokationen von Finanzmitteln zwar die Aseris und die Kurden drankommen, also die Westiraner von Pezeshkian, aber nicht mehr die Loren. Und wenn man sich die Wahlen, die ersten Durchgänge der Wahlen im Iran genauer anschaut, kann mich erinnern, die 2009er Wahlen, da hat es diesen einen Aseri-Sportler gegeben, der hat Mehr Ali Zadeh geheißen. Kein Mensch hat den gekannt. Und ich war damals im Iran.
Ein Sportler?
Ja, ich weiß nicht, was der alles gemacht hat. Er wird irgendeine andere Funktion auch gehabt haben, hat er irgendeine islamische Institution geleitet. Aber das ist nicht der Punkt, wieso er wichtig ist. Er ist nicht wichtig, aber sein Fall ist wichtig. Mir hat man dann in Ardabil und in Tebris und in Sanjan und in Karaj gesagt, ja, bei der ersten Runde haben wir mal einen von uns gewählt und den Mehr Ali Zadeh, den wir nicht gekannt haben, haben wir die Stimme gegeben, weil er auch ein Türke ist. Und das jetzt schon Sinn macht, dass zuerst einmal in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, wenn wir es jetzt einmal von der Manipulation weglassen, dass in der ersten Runde einmal lokal die wichtigeren, wer denn sich da durchsetzt, gewählt werden und in der zweiten Runde dann die, die es schaffen, über ihre eigene Anhängerschaft, über ihre eigene Ethnie hinaus Stimmen zu bekommen. Also ein Grund, warum Mehdi Karoubi sich 2009 so aufgeregt hat, war der, dass er gesagt hat, es gibt mindestens, ich glaube, er hat
wer ist 10, das jetzt?
Mehdi Karoubi war ist ein wichtiger Islamist, der Begleiter, Wegbegleiter Khomeinis. Mehdi Karoubi war Präsidentschaftskandidat, hat einen relativ starken Hintergrund bei den sogenannten Reformisten. Und Karoubi hat gesagt, es ist unmöglich, dass ich so wenig Stimme bekomme, weil es gibt so und so viele Millionen Balutschen und die wählen ja alle für mich und dann noch ein paar Leute, die mich auch noch mögen. Also dieser ethnische Faktor ist schon da gewesen und der war dem Regime auch unheimlich. Vor allem, wenn ich so argumentiere, wo ich kein gescheites statistisches Material habe, oder wenn ich dann weiß, dass ich in der ersten Runde immer ethnisch wähle. Und das ist eigentlich das, was ich vermute, was sich, wenn man der iranischen, sagen wir jetzt nicht einmal unbedingt Demokratie, aber den iranischen Wahlen freien Lauf lässt, für die Zukunft auch, dass das so rauskommen wird, dass zuerst lokal, regional gewählt wird und dann irgendwie sich mehrere Kandidaten zusammenschließen und dann einen von ihnen auserkehren. Also de facto zweistufiges System, obwohl es so nicht geplant war. Aber in der ersten Phase kommt, oder wenn sie das Verhalten von General Golibov, der ja auch so oft immer Präsident werden wollte, der immer mit demselben Trick kommt. Meine Mutter ist Kurdin und ich habe einen sunnitischen Kurden zum Polizeichef von irgendwas gemacht. Und sich dann immer ärgert, dass er nicht alle sunnitischen Stimmen bekommt. Und alle sunnitischen Parteien oder Gruppen und so weiter sagen, auch säkulare, aber das Mindeste, was sein könnte, ist, wenn es in Europa in jeder Stadt eine sunnitische Moschee gibt, warum nicht in Teheran? Und jeder sagt, naja, Recht habt ihr schon, aber naja, ist halt schwierig und wo tun wir die hin? Und Teheran hat ja überhaupt keinen Platz mehr und so weiter. Also leider, sie hätten auch Privatgrund, also das war alles kein Problem. Die Reformisten haben auch dadurch am meisten die sunnitischen Stimmen geködert. Das war auch der Grund, warum die Reformer überhaupt an die Macht gekommen sind oder an einen Teil der Macht. Weil die säkularen und die liberalen Stimmen allein hätten nicht ausgereicht. Und da war dann halt immer Schluss. Also es war immer so dieser Trick. Also wir bauen auch dann eine Moschee, wenn sie uns die Stimmen gibt. Aber zuerst müssen wir das machen und dann, ja leider war das in 4 Jahren nicht möglich. Tut uns sehr leid. Also,
Ja, und damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angekommen. Diejenigen, die sich über den harten Cut am Ende wundern, die haben beim Intro nicht zugehört. Das ist eben der Teil, den ich ursprünglich nicht drinnen hatte. Ich habe meine Freunde, die Podcasts hören, gefragt, wie sie das lieber haben, ob sie lieber eine sehr, sehr lange Folge haben oder lieber zwei Teile. Und die meisten, wenn nicht alle von ihnen, haben gesagt, lieber zwei lange Folgen als eine überlange Folge. Und so habe ich es jetzt auch gemacht. Also das ist der Teil, der es nicht in den ersten Teil geschafft hat. Für diejenigen, die jetzt erst beim zweiten Teil eingestiegen sind, ihr findet die erste Folge auch in den Shownotes. Wie gesagt, ich halte das Format Podcast genau wegen solchen Folgen für so großartig, weil man eben so viel Zeit hat und so viel Zeit geben kann. Menschen wie Walter Posch, die sich so intensiv mit einem Volk wie dem iranischen beziehungsweise auch den dortigen Völkern auseinandergesetzt haben, dem Staat Iran auseinandergesetzt haben, der Region auseinandergesetzt haben. Und in diesen Zeiten, wo wir nur so ganz kurze Medienschnipsel immer wieder haben, ist es meiner Meinung nach wichtiger denn je, sich intensiv mit Themen wie eben hier dem Iran auseinanderzusetzen. Und wenn ich da meinen kleinen Beitrag leisten kann, den Diskurs ein wenig niveauvoller zu machen oder eben ein bisschen faktenreicher zu gestalten, dann bin ich sehr froh. Damit bin ich bei meinen Schlussworten. Ein riesengroßes Danke an all diejenigen, die diese Folge kommentiert haben, die mir Feedback gegeben haben. Das hat sehr motiviert, die zweite Folge möglichst bald auch zu schneiden. Und auch ein großer Dank an all diejenigen, die diesen Podcast sonst wie unterstützen, also indem ihr die Folgen teilt, indem ihr mir finanziell ein wenig unter die Arme greift. Ich habe kein tolles Studio, ich habe jetzt auch nicht das allerteuerste Equipment. Ich habe diese Folge mit Walter Posch in der Landesverteidigungsakademie in Wien direkt aufgenommen. Das war also kein hochprofessionelles Studio und da hilft es sehr, dass ich eine KI zur Unterstützung habe. Die ist aber nicht ganz gratis und insofern freue ich mich, dass ihr mich finanziell unterstützt, damit diese Kosten keine Kosten sind, auf denen ich sitzen bleibe. Ich werde mit diesem Podcast nicht reich, das ist auch nicht das Ziel. Es ist gewissermaßen ein Nischenprodukt, aber ich glaube, dass gerade solche Folgen wie diese zeigen, dass dieses Nischenprodukt seine Rechtfertigung hat. Er bleibt auch bis auf Weiteres ohne Werbung, weil mir wichtig ist, dass ihr nicht irgendwie vorspulen müsst und dergleichen oder gelangweilt seid oder dass ich mit meinem Namen für irgendwelche Produkte stehe, für die ich eigentlich gar nicht stehen will. Wer weiß, ob es vielleicht irgendwann einmal ein Angebot gibt, das ich nicht ablehnen kann. Ich habe schon das ein oder andere Angebot bekommen, aber die sind jetzt auch nicht so toll, dass ich sage, das ist es mir wert, dass ich dann 20, 30 Sekunden oder vielleicht noch mehr von diesem wertvollen Platz, von dieser wertvollen Zeit hergebe, um über Haarwuchsmittel oder was auch immer zu sprechen und zu sagen, kauf dieses und jene Produkt. Das wird es bis auf Weiteres nicht geben, außer es kommt eben, wie gesagt, ein Angebot rein, das ich nicht ablehnen kann. So, und jetzt bin ich wirklich endgültig bei meiner üblichen Schlussformel angelangt. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.